NDR Info. Echo des Tages.
Im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5 bringen wir Sie in 30 Minuten einmal rund um die Welt und informieren Sie ausführlich über die wichtigsten Ereignisse dieses Tages. Unter anderem über die Lage nach dem Flugzeugabsturz vor der Küste Borneos. Suchmannschaften haben heute die Absturzstelle gefunden und bereits zahlreiche Leichen geborgen. Und über ein Urteil gegen Alexei Nawalny, der prominente Kreml-Kritiker, wurde heute in Moskau zu 3,5 Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Wir fragen außerdem, was an Berichten dran ist, dass die Bundeswehr an der gezielten Tötung von Taliban-Kämpfern in Afghanistan beteiligt gewesen sein soll. Und wir blicken auf die Entwicklung der Gaspreise. Die Grünen kritisieren, viele Gasanbieter verlangten zu viel, obwohl doch ihre eigenen Kosten gesunken seien. Die Gaspreise sind auch Thema unseres Kommentars im Echo des Tages. Damit schönen guten Abend, mein Name ist Adrian Feuerbacher. Seit Sonntag war der Airbus der Fluggesellschaft Air Asia vermisst worden. Heute gab es die traurige Gewissheit. Die Maschine mit, soweit man weiß, 162 Menschen an Bord ist vor der Insel Borneos ins Meer gestürzt. Die indonesische Luftwaffe fand dort ein großes Trümmerfeld und Tote. Holger Senzel berichtet.
Das Schluchzen der Angehörigen mischt sich mit dem Klicken von Kameraverschlüssen. Frauen und Männer fallen sich tränenbeströmt in die Arme. Gerade hat der Chef der indonesischen Luftfahrtbehörde bestätigt, dass die Trümmer im Meer zu Flug QZ8501 gehören. Niederschmetternde, endgültige Gewissheit für die seit Tagen wartenden Angehörigen in den Flughäfen von Surabaya und Singapur. Wieder alle Vernunft hatten sie bis zum Schluss auf ein Wunder gehofft. Und nun sieht die ganze Welt ihren Schmerz live. Und die Mütter, Väter, Ehefrauen, Brüder, Schwestern und Kinder, die am Sonntag ihre Lieben zum Flughafen gebracht haben oder abholen wollten, die sehen live im Fernsehen eine im Wasser treibende Leiche. Auf dem Rücken mit ausgebreiteten Armen, aufgenommen von einem indonesischen Hubschrauber. Eine Frau bricht zusammen vor Schmerz. Der Fernsehsender Channel News Asia entschuldigt sich wenig später für die Übertragung der schockierenden Bilder. 40 Leichen hat eine indonesische Fregatte inzwischen aus dem Meer geborgen. Kurz zuvor hatten Suchflugzeuge Trümmerteile vor Borneo gesichtet, Reste einer Notrutsche, eine Flugzeugtür und zahlreiche aufgeplatzte Koffer. Die Piloten sahen außerdem die Umrisse eines Flugzeuges auf dem Meeresgrund, der seit Sonntag verschollene Air Asia Airbus. Das Meer ist an dieser Stelle lediglich 30 bis 50 Meter tief. Ideale Bedingungen für die Bergungstaucher, sagt der Ozeanologe Dr. Eric Sibyl von der Universität Sydney. Das ist ganz anders als im Indischen Ozean, wo immer noch nach MH370 gesucht wird. 30 bis 50 Meter, das ist eine Tiefe, in der wir gut arbeiten können. Sie brauchen dafür keine teuren und seltenen Tauchroboter wie im Indischen Ozean. Die Technologie, die Sie dafür brauchen, ist alltäglich, überall verfügbar, quasi aus dem Regal. Außerdem dürften die Batterien des Senders im Flugschreiber noch frisch sein. Erst wenn dieser geborgen und ausgewertet ist, wird sich auch das Rätsel um den Absturz der Air Asia-Maschine lösen lassen. Am Sonntag war sie mit 162 Menschen an Bord ohne Notruf von den Radarschirmen verschwunden. Der Pilot wollte ein Unwetter umfliegen. Als Absturzursache halten Experten das Gewitter allerdings für unwahrscheinlich. Auch extreme Schlechtwetterfronten seien Alltag für Piloten und Flugzeuge, heißt es. 7 andere Maschinen flogen zur selben Zeit wie QZ8501 in dem Tiefdruckgebiet und keine bekam Probleme. Bis es Antworten auf diese drängenden Fragen gibt, wird es allerdings noch dauern. Die Bergung läuft nach einem genau vorgeschriebenen internationalen Prozedere. Und heute tut sich ohnehin nichts mehr. Es ist stockfinster über der Javasee. Die Nacht hat sich über den Albtraum von QZ8501 gesenkt.
Holger Senzel berichtete aus unserem Studio in Singapur. Seit mehreren Tagen beherrscht auch das Fährunglück in der Adria unsere Nachrichten. Die Evakuierung des Schiffes ist abgeschlossen. 427 Menschen konnten von der brennenden Norman Atlantic gerettet werden. 12 Tote wurden bislang bestätigt. Unter ihnen sind auch 2 albanische Rettungskräfte, die beim Versuch, das Wrack abzuschleppen, ums Leben gekommen waren. Wie viele Menschen noch vermisst werden, ist immer noch unklar, da die Passagierlisten ganz offenkundig nicht korrekt sind. Das Auswärtige Amt in Berlin teilte heute mit, unter den Geretteten seien 17 Deutsche. Bei 2 weiteren deutschen Passagieren dauerten die Nachforschungen noch an. Jan-Christoph Kitzler berichtet.
Wer darauf hofft, eine Bilanz des Fährunglücks zu ziehen, muss sich noch gedulden. Vielleicht wird man nie wissen, wie viele Opfer die Katastrophe gefordert hat. Denn weder den griechischen noch den italienischen Behörden scheint es zu gelingen, herauszufinden, wie viele Menschen an Bord waren. Sicher ist nur, die Passagierliste ist völlig unbrauchbar. Und so sind auch die Zahlen, die der leitende Staatsanwalt Giuseppe Volpe heute in Bari genannt hat, allenfalls vorläufig. Wenn wir das zusammenzählen, bleiben noch 179 Personen, von deren Schicksal wir nichts wissen. Aber Vorsicht, von diesen sind viele, wir hoffen fast alle oder alle, auf Handelsschiffen, die Hilfe geleistet haben und die nach Griechenland fahren. So hoffen wir, dass diese Menschen heil und gesund ankommen. Es ist nicht sicher, ob alle 478 Menschen, die auf der Passagierliste standen, auch tatsächlich an Bord waren. Aber dafür steht inzwischen fest, dass blinde Passagiere auf der Norman Atlantic gereist sind, möglicherweise Migranten auf dem Weg nach Nord- und Westeuropa. Rund 20 konnten gerettet werden, aber die Behörden vermuten, dass es mehr waren. Weil ja nun mal unumstößlich sicher ist, dass das Schiff blinde Passagiere an Bord hatte, die sich im Bug des Schiffes versteckt haben, haben wir die Befürchtung, dass wir an Bord noch weitere Tote finden werden. Die Rettungsaktion ist abgeschlossen und man muss wohl auch die Hoffnung begraben, noch Überlebende zu finden. Die Passagiere, die schon an Land sind, berichten von chaotischen Zuständen an Bord und davon, dass es recht lange gedauert hat, bis die Hilfskräfte das Schiff erreicht haben. Das hat beispielsweise der Italiener Socrate Quendo berichtet. Es war dunkel, man sah gar nichts. Das Meer aufgewühlt, Wasser überall. Der Rettungseinsatz hat funktioniert, als er dann endlich angefangen hat. Das Problem war vorher, von 3 Uhr in der Nacht bis mittags, da haben wir nichts gehört. Keiner sagte uns, was wir tun sollten. Wir haben uns irgendwie verhalten. Und das wirft auch ein schlechtes Licht auf die Besatzung der Fähre. Der Kapitän Argilio Giacomazzi, der gestern sogar von der italienischen Regierung gelobt worden war, wird sich kritischen Fragen stellen müssen. Gegen ihn wird unter anderem wegen Totschlags ermittelt. Giacomazzi geht mit mehr als 100 Überlebenden am Abend in Brindisi an Land, wenn dort ein großes Schiff der italienischen Marine anlandet. Die Norman Atlantic soll auch dorthin gebracht werden, obwohl es erst hieß, sie steuere einen albanischen Hafen an. Staatsanwalt Volpe hat das ausgebrannte Schiff als Beweismittel beschlagnahmt. Sobald wir von den albanischen Behörden die Genehmigung haben, haben wir dafür gesorgt, dass das Relikt von der Firma Barretta nach Brindisi geschleppt wird. Diese Operation ist wegen der Bedingungen auf See sehr schwierig. Daran arbeiten wir jetzt gerade und wir hoffen, dass alles klappt. Das Manöver hat aber schon 2 weitere Todesopfer gefordert. 2 albanische Seeleute sind ums Leben gekommen, als ein Tau, mit dem die Fähre abgeschleppt werden sollte, gerissen war. Morgen wird das Schiff möglicherweise in Italien ankommen. Dann werden sich die Ermittler ein Bild machen vom Ausmaß der Katastrophe. Sie erhoffen sich auch weitere Hinweise auf die Ursache des Feuers. Möglicherweise werden sie weitere traurige Entdeckungen an Bord machen. Es wird damit gerechnet, dass die Zahl der Todesopfer weiter steigt.
Eigentlich war eine Entscheidung der Richter erst für Mitte Januar erwartet worden. Doch die russische Justiz zog den Termin überraschend um 2 Wochen vor. Und so wurde in Moskau bereits heute das Urteil gegen Alexei Nawalny gesprochen. Nawalny ist einer der prominentesten Kritiker Wladimir Putins und eine Galionsfigur der russischen Opposition. Das Gericht befand ihn des Betruges für schuldig und verurteilte ihn zu 3,5 Jahren auf Bewährung. Sein Bruder Oleg muss für 3,5 Jahre ins Straflager. Das Urteil sorgte bei Menschenrechtsorganisationen für harsche Kritik.
Ludmila Alexejewa, die Vorsitzende der Moskauer Helsinki-Gruppe, nannte das Urteil beschämend. Es gebe keinen Grund für eine Haft- oder eine Bewährungsstrafe, weder für Oleg noch für Alexej Nawalny. Der Prozess sei politisch motiviert. Und Michail Chodorkowski sagte, das Urteil sei die Rache von Bürokraten an dem Korruptionsbekämpfer Nawalny. Als sein Bruder Oleg heute Morgen in Handschellen aus dem Saal des Bezirksgerichts in Moskau abgeführt wurde, fragte Alexej Nawalny die Richterin wütend, ob sie sich nicht schäme. Sein Bruder müsse nun ins Straflager, um ihn zu treffen. Und beim Verlassen des Gerichtsgebäudes wurde er noch deutlicher. Diese Macht versucht, die politischen Oppositionellen nicht nur zu inhaftieren, nein, sie quält und foltert nun deren Verwandte. Diese Macht verdient nicht zu existieren, sie muss vernichtet werden. Verurteilt wurden beide Brüder wegen Betrugs an dem französischen Kosmetikunternehmen Yves Rocher. So sollen sie Gelder in Höhe von umgerechnet ca. 500.000 Euro veruntreut haben. Oleg Nawalny wurde, obwohl er sofort Revision einlegte, bereits ins Gefängnis Butyrka in Moskau eingeliefert. Die Nawalnys hatten zeitweilig ein Logistikunternehmen in Moskau betrieben, das für mehrere Firmen, darunter auch für Rocher, arbeitete. Ein Sprecher des französischen Konzerns erklärte, dabei sei ihnen kein Schaden entstanden. Die Reaktion der Opposition in Russland auf die Urteile fällt deshalb eindeutig aus. So meint Ilja Jaschin von der Partei Parnas. Das Schlimmste ist nun, dass man versucht, Druck auf die Familie auszuüben. Aber ich bin mir sicher, dass viele Menschen Oleg und Alexei unterstützen werden. Alexei Nawalny war im Juli 2013 schon einmal verurteilt worden. Damals soll er Holz veruntreut haben. Auch dies ein fragwürdiges Verfahren. Obwohl zu 5 Jahren verurteilt, wurde der Richterspruch ausgesetzt. Nawalny durfte an den Bürgermeisterschaftswahlen in Moskau teilnehmen, wo er den 2. Platz belegte. Danach aber wurde der Kreml-Kritiker unter Hausarrest gestellt. Jegliche politische Tätigkeit wurde ihm untersagt. Das Urteil könnte nun wieder den innenpolitischen Konflikt zwischen Opposition und Kreml in Russland neu entfachen. Dazu der Politologe Sergei Alexaschenko. Dieser Prozess ist eine politische Abrechnung mit Nawalny. Im Kreml weiß man, dass dieser Politiker zu allem bereit scheint. Er ist bereit, alles aufzuopfern, was ihm wichtig ist.
Soweit der Bericht von Hermann Krause aus Moskau. Alexei Nawalny ist inzwischen von der russischen Polizei festgenommen worden. Er wollte trotz seines Hausarrestes an einer Demonstration seiner Anhänger teilnehmen. Für die Bundeswehr geht in diesen Tagen ein wichtiges Kapitel zu Ende. Nach 13 Jahren endet zum Jahreswechsel der NATO-Kampfeinsatz in Afghanistan, an dem auch tausende deutsche Soldaten beteiligt waren. Berichte von Spiegel und Bild-Zeitung haben in dieser Woche die Frage laut werden lassen, wie weit diese Beteiligung ging. Hat die Bundeswehr auch an Listen von Taliban-Kämpfern mitgearbeitet, die anschließend gezielt getötet wurden? Dietmar Riemer aus Berlin.
Berichte des Spiegel und der Bild-Zeitung legen die Vermutung nahe, dass Bundeswehreinheiten mindestens indirekt an gezielten Tötungen terrorverdächtiger Kämpfer in Afghanistan beteiligt gewesen sind. Danach habe der deutsche Generalmajor Markus Kneip in seiner Funktion als Kommandeur persönlich Personenziele ausgewählt, deren Daten und Aufenthaltsorte anschließend zu gezielten Tötungen geführt haben. Im Deutschlandradio Kultur bestätigte der frühere deutsche NATO-General Rams diese Berichte. Ja, es habe Todeslisten gegeben, die nicht nur von Briten und Amerikanern zusammengestellt worden seien.
Das ist ein, ich sage es jetzt ganz bewusst, normaler militärischer Einsatz, der nicht mit zivilrechtlichen Maßstäben gemessen werden darf. Das ist eine Ausnahmesituation, wie sie im Krieg entsteht und wie sie durch internationales Völkerrecht gedeckt ist.
Im Übrigen, so Rams weiter, sei das alles weder neu noch unbekannt.
Deutsche Soldaten, Spezialkräfte sind auch schon im Jahre 2002, Ende 2001, Anfang 2002, unter dem Mandat für Operation Enduring Freedom nach Afghanistan gegangen. Ich wiederhole, deutsche Spezialkräfte, und die sind dort nicht gewesen, um Blümchen zu pflücken.
Das Verteidigungsministerium reagierte bereits gestern auf die Vorwürfe. Der Sprecher des Ministeriums, Oberstleutnant Roth, wies jedoch diese Darstellungen zurück.
Im Rahmen der deutschen Mitwirkung an diesem ISAF-Targeting-Prozess wurde ausschließlich die Handlungsempfehlung der Festsetzung gegeben. Zugriffoperationen, bei denen deutsche Kräfte die Verantwortung für die Anwendung militärischer Gewalt hatten oder sich daran beteiligten, erfolgten ausschließlich mit dem Ziel, die jeweilige Person festzusetzen.
Dieses etwas verklausulierte Statement aus dem Verteidigungsministerium besagt jedoch im Klartext: erstens, ja, deutsche Kräfte waren an der Erstellung dieser Listen beteiligt. Zweitens jedoch wurde von deutscher Seite immer nur auf die Verhaftung der Zielpersonen hingewirkt. Drittens aber kann nicht ausgeschlossen werden, dass NATO-Verbündete oder andere ISAF-Kräfte mit Hilfe dieser Listen auch Tötungen vorgenommen haben, an denen Bundeswehrsoldaten jedoch nicht selbst beteiligt waren. Die Oppositionsparteien reagierten auf Berichte von Bild und Spiegel empört. Die Linkspartei warf der Bundeswehr sogar Beihilfe zum Mord vor. Die Verteidigungsexpertin der Grünen, Brugger, verlangte schnelle und umfassende Aufklärung über den Sachverhalt.
Außenminister Steinmeier und Verteidigungsministerin von der Leyen müssen jetzt umfassend dazu Stellung beziehen. Und sie müssen auch den Abgeordneten die Dokumente vorlegen, die zeigen, ob und in welchem Umfang und in welchen konkreten Fällen sich die Bundeswehr und der Bundesnachrichtendienst möglicherweise an diesen gezielten Tötungen beteiligt hat.
Im Übrigen, so Brugger weiter, seien gezielte Tötungen mit dem Grundgesetz nicht vereinbar, hätten die Gewaltspirale in Afghanistan befeuert und auch die Glaubwürdigkeit des westlichen Engagements untergraben.
Die Gaspreise sinken, aber die Verbraucher, die mit Gas heizen oder kochen, haben bislang kaum etwas davon. Eine Studie, die ein Hamburger Beratungsunternehmen im Auftrag der Grünen angefertigt hat, kommt zu dem Schluss, die Großhandelspreise sind zurückgegangen, aber die Gasanbieter haben den Rückgang nur geringfügig an die Verbraucher weitergegeben. Informationen aus Berlin von Bettina Nutz.
Winterzeit herrscht auf dieser Hälfte der Erdkugel. Für die Gasversorger in diesem Jahr offenbar ein sehr gutes Geschäft. Denn die Einkaufspreise für Erdgas sind so niedrig wie selten. Bei den meisten Kunden, ob privat oder als Gewerbe, kommt der Vorteil aber nicht an. So stellt es eine aktuelle Studie fest, die die Bundestagsfraktion der Grünen in Auftrag gegeben hat. Energieexperte Steffen Buchholz ist der Autor der Studie und hat eine Menge Zahlenmaterial ausgewertet.
2014 sind die Verbraucherpreise für Gas überhaupt nicht gefallen und für 2015 gibt es bisher nur wenige Ankündigungen, die Tarife zu senken. Also insofern bleibt diese Milliarde im Moment noch beim Gashandel und den Stadtwerken.
Oder anders gesagt, jeder Haushalt, der mit Gas kocht oder heizt, hat 2014 im Schnitt über 100 Euro zu viel gezahlt. Die Studie zeigt aber auch große Schwankungen, je nach Bundesland. Spitzennegativreiter sind Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein, wo Gaskunden knapp 140 Euro zu viel berappt haben sollen. Nordrhein-Westfalen liegt etwas dahinter, schließlich Berlin. Die Hauptstädter zahlten im Schnitt nur 17 Euro mehr, als sie hätten zahlen müssen, so die Untersuchung. Die Grünen-Politikerin Bärbel Höhn, auch Vorsitzende des Umweltausschusses im Bundestag, übt Kritik an der Preispolitik der Unternehmen.
Also ich fand es schon überraschend, dass die Gasversorger wirklich einen so großen Anteil, über 1 Milliarde Euro, an gesunkenen Kosten an die Verbraucher nicht weitergeben. Das finde ich schon heftig.
Auch nicht gut finden die Energieversorger, dass ihnen die Studie bislang nicht zugänglich gemacht wurde. Anke Tuschek aus der Hauptgeschäftsführung des Branchenverbandes BDEW weist aber allgemein darauf hin, dass die Zeiten der strengen Koppelung von Gas an die Ölpreise vorbei seien, zugunsten des Verbrauchers.
Wir haben das über viele Jahre in der Ölpreisbindung gehabt. Und wenn Sie es damit mal vergleichen, Öl war im letzten Jahr sehr teuer. Gas hat sich davon angenehm deutlich nach unten abgesetzt.
Anke Tuschek ist an diesem Punkt deswegen auch ungewöhnlich nah am Rat von Verbraucherschützern. Gaskunden sollten die Angebote der Versorger kritisch vergleichen, meint auch Aribert Peters vom Bund der Energieverbraucher.
Die Verbraucher sollten einerseits wechseln, den Anbieter, und zweitens nur unter Vorbehalt künftig zahlen. Das geht ganz einfach. Man schreibt dem Versorger einen Brief, in dem man erklärt, dass man sich die Prüfung und Rückforderung der überzahlten Beiträge vorbehält.
Ein Musterschreiben hat der Bund der Energieverbraucher auf seine Internetseite gestellt.
Soweit Bettina Nutz aus Berlin. In ihrem Bericht klang die Frage ja schon an, an wem liegt es eigentlich, wenn von sinkenden Gaspreisen nur wenig bei den Verbrauchern ankommt? Allein an den Anbietern? Ein Kommentar dazu von Ulrich Zissler.
Unangemessen hohe Preise werfen die Grünen den deutschen Gasanbietern vor. Sie hätten die weltweit sinkenden Gaspreise nicht ausreichend an die Verbraucher weitergegeben. So heißt es unter Berufung auf eine von der Partei in Auftrag gegebene Studie. Konzerne zocken Konsumenten ab, ist die unterschwellige Botschaft dieser Untersuchung. Fast so, als hätten die Versorger eine Pflicht zur Senkung ihrer Tarife. Doch das ist natürlich Unsinn. Zur Marktwirtschaft gehört, und das scheint bei den Grünen in Vergessenheit geraten zu sein, dass jedes Unternehmen die Preise für sein Produkt frei festlegen kann. Dazu gehört auch, dass die Konzerne in Zeiten sinkender Einstandspreise für ihre Rohstoffe mehr Geld verdienen und wenn alles teurer wird, manchmal eben auch weniger. Letztendlich bildet sich der Verkaufspreis am Markt. Eine Ausnahme wäre, wenn es am nötigen Wettbewerb fehlte. Doch gerade davon kann bei bundesweit mehr als 700 Versorgern keine Rede sein. Pro Postleitzahlgebiet bieten im Durchschnitt 90 Unternehmen ihr Gas an. Auswahl gibt es also mehr als genug. Noch nie war der Wettbewerb so gut und transparent wie heute, zumal Verbraucherportale im Internet das Vergleichen der unterschiedlichen Angebote zu einem Kinderspiel machen. Der Wechsel des Gasanbieters erfordert nur wenige Klicks. Doch vor genau diesem Schritt scheuen sich offenbar viele Verbraucher. Nur etwa 8% der Gaskunden haben im vergangenen Jahr ihren Anbieter gewechselt, sich einen neuen, günstigeren gesucht. Etwa ein Viertel der Bundesbürger, die mit Gas kochen oder heizen, sind sogar noch im teuren sogenannten Grundversorgungstarif. Wechseln Sie zum günstigsten Anbieter in Ihrer Region, lässt sich für eine vierköpfige Familie im Durchschnitt 460 Euro im Jahr sparen. Insgesamt verschenken die Verbraucher allein auf diese Weise mehr als 1 Milliarde Euro im Jahr. Gasverträge gelten bei Ökonomen als nicht besonders preissensitiv. Das soll heißen, die meisten Kunden schließen bei Einzug in eine Wohnung einen Vertrag mit einem Versorger ab, der dann jahrelang nicht mehr angeschaut oder gar gekündigt wird. Anders als an der Zapfsäule, wo viele Autofahrer jede leichte Änderung des Benzinpreises nicht nur zur Kenntnis nehmen, sondern auch noch mit einem Wechsel der Tankstelle quittieren, haben steigende oder sinkende Gaspreise meist keine Konsequenzen. Erst wenn sich das ändert, wird sich auch der Druck auf die Versorger erhöhen. Und die würden sich dann hüten, gesunkene Einstandspreise nicht umgehend an ihre Kunden weiterzugeben.
Das war ein Kommentar von Ulrich Zissler im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. 18.50 Uhr, 10 vor 7. Mit dem neuen Jahr übernimmt erstmals Lettland den Ratsvorsitz der Europäischen Union und wird dann für 6 Monate die Geschäfte führen. Das bedeutet zum Beispiel, dass lettische Politiker den Vorsitz haben, wenn sich die Minister der 28 EU-Mitgliedsländer zu Beratungen treffen. Lettland übernimmt das Amt von Italien, das in den vergangenen 6 Monaten an der Spitze der EU stand. Unser Korrespondent in Brüssel, Ralf Siener, zieht eine Bilanz der italienischen Ratspräsidentschaft.
Mit 3 sogenannten Jobgipfeln und mit Milliardenprogrammen hat Italien während seiner Ratspräsidentschaft versucht, Europas Kernproblem der hohen Jugendarbeitslosigkeit anzugehen. Schließlich sind rund 5 Millionen junge Menschen in der EU ohne Aussicht auf einen Arbeitsplatz. Und viele von ihnen haben keinerlei Ausbildung. Allein in Italien sind derzeit über 44% aller Jugendlichen arbeitslos.
La vera grande sfida.
In ganz Europa und nicht nur in Italien wolle er die Jugendarbeitslosigkeit bekämpfen, kündigte Renzi zu Beginn der italienischen Ratspräsidentschaft an.
Serve all'Europa, non serve all'Italia.
Doch ein 6 Milliarden Euro Programm der EU, das Schulabgängern und Universitätsabsolventen innerhalb von 4 Monaten wenigstens einen Praktikumsplatz vermitteln sollte, wurde zum Flop. Und zwar gerade im Zentrum der EU-Jugendarbeitslosigkeit namens Italien. Die meisten italienischen Unternehmer verzichteten dankend auf die 2000 Euro Prämie pro Arbeits- oder Praktikumsplatz. Nur ein 2-stelliger Millionenbetrag aus dem 6-Milliarden-Topf wurde europaweit überhaupt abgerufen. Doch mit solchen Details hält sich Ministerpräsident Matteo Renzi ungern auf.
Those 6 months for us are a great Moment.
Als großen Moment feiert der Regierungschef aus Rom die 6 Monate der italienischen EU-Ratspräsidentschaft. Renzi bedauert nur eines.
Next time it will be in 2028.
Italien übernimmt erst in 13 Jahren wieder die EU-Ratspräsidentschaft, vorausgesetzt die Europäische Union und das Regelwerk des Europäischen Rates bestehen weiterhin in ihrer heutigen Form.
Es ist ein Phänomen, das viele Patienten ärgert. In den Städten ballen sich die Arztpraxen, auf dem Land sind Mediziner Mangelware. Gesundheitsminister Gröhe hatte vor kurzem vorgeschlagen, finanzielle Anreize zu schaffen, um mehr Ärzte aufs Land zu bringen. Die Krankenkassen haben jetzt einen anderen Vorschlag gemacht. Sie fordern, die Kassenzulassung für Ärzte nur noch befristet zu vergeben. Peter Mücke berichtet.
Das Problem ist nicht neu. Während es in Großstädten mit vielen lukrativen Privatversicherten mehr als genug niedergelassene Mediziner gibt, wird es in dünn besiedelten ländlichen Regionen für Versicherte immer schwerer, einen Haus- oder gar Facharzt in der Nähe zu finden. Auch diverse Programme, um mehr Mediziner aufs Land zu locken, haben die Situation bislang nicht entspannt. Mit einer neuen Reform will Gesundheitsminister Gröhe jetzt die kassenärztlichen Vereinigungen anhalten, in überversorgten Gebieten Arztsitze aufzukaufen, wenn der Praxisinhaber in den Ruhestand geht. Eine entsprechende Kann wird in eine Soll-Bestimmung umgewandelt. Doch die Chefin des Krankenkassenspitzenverbandes Doris Pfeiffer glaubt nicht, dass diese Gesetzesänderung viel bringen wird. Die Koalition habe zu viele Ausnahmen vorgesehen, sagte sie der Berliner Zeitung. Ihre Forderung? Künftig solle das Recht, mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen zu können, nur noch auf Zeit vergeben werden. Erst dann könne die Verteilung der Ärzte richtig gesteuert werden. Wir werden den Ärztemangel auf dem Land nur in den Griff bekommen, wenn wir die Überversorgung in den Städten abbauen, sagt Pfeiffer. Bisher ist es so, dass Ärzte ihre Kassenzulassung in der Regel verkaufen oder vererben, wenn sie in den Ruhestand gehen. Das sei jedoch überhaupt nicht begründbar, so die Verbandschefin. Sie rechnet auch damit, dass die gesetzlichen Krankenkassen schon 2016 ihre Zusatzbeiträge flächendeckend stark erhöhen müssen. Schon jetzt stiegen die Ausgaben stärker als die Einnahmen. Zudem plane die Koalition mehrere Reformen, die die Ausgaben der Kassen im übernächsten Jahr um rund 1,3 Milliarden Euro erhöhen würden. Im Schnitt werde der Zusatzbeitrag dann auf über 1% steigen. Das belaste einen 3.000 Euro Durchschnittsverdiener monatlich mit über 30 Euro.
Soweit Informationen von Peter Mücke aus Berlin. Bei einem Busunglück auf der Autobahn 4 in Osthessen sind heute 4 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 40 Insassen des Busses wurden verletzt. Der Reisebus war auf dem Weg von Baden-Württemberg nach Leipzig, als er kurz vor Bad Hersfeld von der Fahrbahn abkam und eine Böschung hinabstürzte. Einzelheiten von Ina Rumpf.
100 Helfer waren stundenlang auf der gesperrten A4 beschäftigt. Das Bild, das sich ihnen bot, war schrecklich.
Naja, eine Katastrophe. Schockierend. Wir sehen sowas ja nicht einmal im Leben. Ja, also ich meine, also wir versuchen das Möglichste zu tun und zu retten, was zu retten ist. Das ist uns auch, glaube ich, ganz gut gelungen heute. Es ging relativ schnell, auch vom Abtransport.
44 Senioren waren auf dem Weg nach Sachsen, um dort Silvester zu feiern, als das Unglück geschah. Der Bus war auf der dreispurigen Autobahn 4 zwischen Kirchheim und Bad Hersfeld unterwegs. Christian Stahl von der Polizei Osthessen.
Er hat die Leitplanke durchbrochen und ist nach rechts etwa 20, 30 Meter in der Böschung herabgefahren. Er hat sich dabei überschlagen und am Waldrand ist er wieder auf seinen Rädern zum Stehen gekommen.
Nachdem alle Verletzten versorgt waren, begannen die Ermittlungen des Staatsanwaltes. Denn der genaue Unfallhergang muss nun geklärt werden.
Wir wissen, dass die Fahrbahn zum Unfallzeitpunkt wahrscheinlich winterglatt gewesen ist. Und nach dem ersten Stand der Ermittlungen hier an der Unfallstelle kann es sein, dass der Bus von einem überholenden Pkw, der beim Überholvorgang ins Schleudern geraten ist, berührt wurde und dass er deswegen von der Fahrbahn abgekommen ist.
Aus dem gesamten Umfeld sind freiwillige Feuerwehrleute im Einsatz gewesen. Sie haben den Bus gesichert und haben sich abgeseilt, um zu helfen und dann später das Gepäck der Verunglückten zu bergen. Tanja Dittmer, Stadtbrandinspektorin Bad Hersfeld.
Zum einen, es waren sehr viele Betroffene und Verletzte und auch sehr viele schwerverletzte Personen. Zum anderen aufgrund der Lage des Busses, der am Hang auch erst gesichert werden musste durch die Feuerwehr, war es sehr schwierig, die Verletzten einer Versorgung zuführen zu können.
Ein Abschleppunternehmen ist nun dabei, den Bus hochzuziehen. Für die Bergung des Busses müssen immer wieder Fahrstreifen gesperrt werden. Das kann sich bis weit in den Abend ziehen.
Das Erzbistum Paderborn war heute zum ersten Mal Gastgeber für die bundesweite Sternsinger-Aktion der katholischen Kirche. In den kommenden Tagen werden Kinder in ganz Deutschland in ihren Gemeinden Spenden für soziale Projekte sammeln. In Paderborn selbst feierten heute 2500 Mädchen und Jungen zusammen mit Erzbischof Becker den sogenannten Aussendungsgottesdienst.
Im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch.
2500 Sternsinger waren am Nachmittag im Paderborner Dom. Sie saßen dicht gedrängt nebeneinander auf den Kirchenbänken, alle in ihren Umhängen mit einer Krone auf dem Kopf und dem Stab mit dem goldenen Stern in der Hand. Nicht alle hatten einen Platz, weil es so voll war, mussten einige stehen oder am Rand auf dem Steinboden sitzen. Das Dreikönigssingen gemeinsam zu eröffnen, das ist eine lange Tradition, sagt Pfarrer Simon Rapp, Bundespräses der Deutschen Katholischen Jugend.
Ohne Gottesdienst wäre das nicht denkbar, dass die Kinder einfach irgendwie losziehen. Das macht einfach auch das Wesen dieser Aktion aus. Wir sammeln uns noch einmal in unserem Glauben vor Gott, lassen uns von ihm segnen und diesen Segen tragen wir dann in die Häuser und Wohnungen.
Bis Mitte Januar wandern die Sternsinger von Tür zu Tür und bitten um eine Spende. Gleichzeitig machen sie auf die Not anderer Kinder in der Welt aufmerksam. Mit den Geldspenden werden beispielsweise Schulgärten angelegt. Dadurch lernen die Kinder auf den Philippinen, wie man Gemüse anbaut und was gesunde Ernährung überhaupt beinhaltet. Aber auch 1800 andere Hilfsprojekte in Afrika, Asien, Lateinamerika und Osteuropa werden unterstützt. Im vergangenen Jahr waren in Deutschland 330.000 Sternsinger unterwegs. Aber in Zeiten von Spielekonsolen, Fußball- und Ballettunterricht ist die Tendenz eher sinkend, sagt Bundespräses Simon Rapp.
Ich erlebe die Entwicklung so, dass es dort, wo man mühsamst Kinder und Jugendliche irgendwie überzeugen muss, da ist es immer schwierig. Wenn aber engagierte Personen dastehen und es auch Kinder und Jugendliche gibt, die da mit Feuereifer dabei sind, dann funktioniert das.
In den vergangenen Jahren hat es immer gut funktioniert. Beim letzten Mal haben die Sternsinger über 44 Millionen Euro gesammelt.
Soweit der Bericht von Uta Brümelmeier aus Paderborn. Das war das Echo des Tages an diesem Dienstag auf NDR Info und WDR 5. Das Echo des Tages gibt es jeden Tag um 18.30 Uhr live im Radio. Mein Name ist Adrian Feuerbacher.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.